Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Mit Sigrid Brinkmann, willkommen zur Kultur vom Tage. Das Gallery Weekend ist Berlins erfolgreichste Kunstmarke. 45 Galerien nehmen teil. Wir picken Ausstellungshighlights heraus. In Hamburg ist das Kulturprojekt African Terminal am Ende. Der Grund sind Polizeimaßnahmen. Das autonom regierte Hongkong ist der einzige Ort, an dem an die Toten vom Tiananmenplatz erinnert werden darf. Peking versucht, das Gedenken zu behindern, aber morgen kann das 4. Juni-Museum neu eröffnen. Der Fotograf Andreas Mühe war 10 Jahre alt, als die Mauer fiel. Er kommt aus Chemnitz, der damaligen Karl-Marx-Stadt. An die DDR erinnert er sich gut. Um sich mit ihr zu identifizieren, dafür war er zu jung. Als Fotograf spürt Andreas Mühe der Vergangenheit nach, der eines ganzen Landes wie auch seiner ganz persönlichen Geschichte. Im Hamburger Bahnhof, dem Berliner Museum für die Kunst der Gegenwart, kann man jetzt nachvollziehen, wie der Fotograf auf seine Familieblick. Für ihn ist es die Mischpoche. Seine Mutter ist die Regisseurin und Theaterintendantin Annegret Hahn, sein Vater der 2007 verstorbene Schauspieler Ulrich Mühe. Simone Reber hat sich angeschaut, wie Andreas Mühe die Familien Hahn und Mühe räumlich in eine Beziehung gesetzt hat.
Es hat etwas Gespenstisches, wie der Fotograf Andreas Mühe die Toten wieder auferweckt. Auf den beiden farbigen Gruppenfotos von seiner Familie sind alle beisammen, die Lebenden und die Verstorbenen. Das Bild rechts zeigt die Familie väterlicherseits, im Zentrum die tragische Dreiergruppe. Der Schauspieler Ulrich Mühe, seine zweite Frau Jenny Grollmann wendet sich in theatralischer Pose von ihm ab. Daneben sitzt Susanne Lothar, seine dritte Frau. Andreas Mühe sieht man nur von hinten am prächtigen Sekretär sitzen. Die Töchter des Fotografen spielen Klavier, bewundert von ihrem Urgroßvater. Das Merkwürdige ist, Betrachter können nicht unterscheiden, wer zum Zeitpunkt der Aufnahme lebte und wer schon gestorben ist. Auch lassen sich die Generationen nicht auseinanderhalten. Von den Kindern abgesehen befinden sich alle Familienmitglieder im gleichen Alter, in der Mitte des Lebens.
Ich bin irgendwie so auf der Hälfte des Lebens und irgendwie ist es ganz schön. Es ist auch halt so unterschiedlich, was jeden bewegt hat. Und das vielleicht auch nochmal im Vergleich miteinander zu sehen. Wie sieht ein Mann aus mit Ende 30, der aus dem Krieg kommt? In dem Alter wird die Mauer gebaut. Mein Vater ist Ende 30, da wird die Mauer wieder eingerissen. Wie sehe ich eigentlich, wie fühle ich mich? Und man kann ja dann auch so Dinge ins Verhältnis setzen. Und das ist ja das, was auch mir großen Spaß auch an dieser Arbeit gemacht hat. Egal wie verrückt sie auch ist.
2 Jahre hat der Fotograf an dem monumentalen Projekt gearbeitet. Akribisch durchforstete er sein Archiv nach Familienfotos, ließ nach diesen Vorlagen Puppen herstellen, die den Verstorbenen gleichen. Wie auf einer Bühne hat er nun die Figuren gemeinsam mit den noch lebenden Familienmitgliedern inszeniert und fotografiert. Im Vordergrund kann man die Schienen für seine Kamera erkennen. Die unheimliche Ausstellung Mischpoche im Hamburger Bahnhof präsentiert die großformatigen Gruppenbilder in einem verdunkelten Raum.
Am Ende ist es wie so eine große Danksagung vielleicht auch an die Eltern. Für mich war es immer klar, ich komme aus 2 Familien. Ich komme aus dieser mütterlichen Seite, ich komme aus dieser väterlichen Seite und die beiden stehen sich jetzt gegenüber.
Die Familie seines Vaters zeigt Andreas Mühe im bürgerlich-künstlerischen Ambiente mit Kronleuchter, Standuhr und Gummibaum. Bei seiner Mutter ist der Christbaum geschmückt, im Hintergrund steht die Weihnachtspyramide aus dem Erzgebirge. In der Mitte bildet die Regisseurin Annegret Hahn den kraftstrahlenden Ruhepol. Ihr zweiter Sohn Konrad, der trotz Schnurrbart und Koteletten seinem Vater aus dem Gesicht geschnitten ist, nimmt dessen Platz in der Familie ein. Auch wenn der Fotograf das Wort Familienaufstellung nicht mag, so blicken seine Bilder doch auf den Grund der Familienseele. Im Guckkastenformat sind die einzelnen Personen auf Gedeih und Verderb einander ausgeliefert, in Liebe und Hass. Zwar scheint die Außenwelt ausgeblendet, aber sie zerrt an den Verwandten. Das Faszinierende an diesen Fotos von Andreas Mühe ist, dass sie gemütlich und vertraut wirken, aber auch fremd und kalt.
Ich glaube, es kommt alles zusammen. Es ist auch ein bisschen wie so ein Bilanzziehen steckt vielleicht drin oder wie ein Befreiungsschlag. Das sind alles Punkte, die bestimmt mitschwingen.
Kleine Dokumentaraufnahmen des Fertigungsprozesses umrahmen die zentralen Arbeiten, die farbigen Großformate. Da kann man beobachten, wie die künstlichen Menschen nach fotografischen Vorlagen aus Fragmenten entstanden sind. Die Bilder reihen sich dicht an der Wand wie Grabkammern in Katakomben. Wenn das Projekt abgeschlossen ist, werden die Figuren zerstört.
Die ganze Arbeit fängt ja im Prinzip mit der Suche im Archiv an. Und es wird ja nur eine Brücke über die Skulptur geschlagen und geht dann wieder zur Fotografie zurück. Kein Mensch muss das sehen. Also es gibt gar keinen Grund. Ich bin Fotograf, bin gerne Fotograf. Die bildhauerische Leistung haben ganz andere Menschen gemacht.
Die Familie als fremde Heimat, als Gesellschaft in der Nussschale. Schade, dass die irritierende Atmosphäre in den beiden Gruppenporträts von den Werkstattfotos ein wenig zerstört wird. Sie nehmen den auferstandenen Toten ihr Geheimnis, ihre Macht und ihre Unergründlichkeit.
Simone Reber über Andreas Mühes Rauminstallation Mischpoche. Sie ist bis zum 11. August im Hamburger Bahnhof in Berlin zu sehen.
Fazit.
Es war so herrlich draußen auf dem Lande. Es war Sommer, das Korn stand gelb, der Hafer war grün, das Heu unten auf den grünen Wiesen in Schobern aufgesetzt und der Storch ging auf seinen langen roten Beinen. So beginnt Hans Christian Andersens Märchen vom hässlichen Entlein, das am Rande eines Teiches aus dem Ei schlüpft.
Von Tag zu Tag wurde es schlimmer. Das arme Entlein wurde gebissen, gestoßen. Und ausgelacht.
Es ist zu groß,
sagten alle.
Es ist nicht normal.
Selbst seine Schwestern waren böse und sagten,
wenn die Katze dich nur fangen könnte, du hässliches Geschöpf.
Und hier hört man schon die Stimmen von Schauspielern, die heute Abend im Deutschen Theater Berlin auf der Bühne standen. Der Regisseur Bastian Kraft hat ein Stück auf der Basis des Märchens vom hässlichen Entlein und dem von der kleinen Meerjungfrau erarbeitet. André Mumoth kommt aus der Premiere in den Kammerspielen. Guten Abend.
Guten Abend.
Ugly Duckling, der englische Titel für hässliches Entlein, ist ein Spiel für drei Ensemblemitglieder des Deutschen Theaters und drei in Berlin lebende Drag Queens. Was ist die Idee hinter dieser Kombination?
Die Idee ist eigentlich die, dass es da eine Verbindung gibt, nämlich dass auch diese Travestie-Künstlerinnen im Grunde sich selbst erst einmal in den Schwan verwandeln mussten, der sie heute sind, nicht nur auf der Bühne, sondern eben zum Teil auch in ihrem eigenen Leben. Das ist eine Verbindung, die Bastian Kraft ziemlich geschickt nutzt, aber eben auch, weil diese drei Künstlerinnen sehr bereit sind, aus ihrem Leben zu berichten und aus ihrer Perspektive heraus auch etwas darüber zu erzählen, was es bedeutet, so mit seiner eigenen Identität ein bisschen Schwierigkeiten zu haben, manchmal auch mehr als ein bisschen Schwierigkeiten und daraus dann eben eine große, glamouröse Show zu machen und zu einer Selbstakzeptanz zu finden.
Ist da vielleicht ein bisschen sehr viel Selbstdarstellung bei im Spiel? Sie sagen, es ist eine glamouröse Show. Wenn die drei Drag Queens, also so bereitwillig auch über ihr Leben sprechen?
Also ich würde sagen, es ist eigentlich ein Idealfall eines performativen Abends, so wie man ihn sich wünscht, wo das Theater sich eigentlich auch ein kleines bisschen zurückhält. Da gibt es gar nicht so diese typischen Theatereffekte. Auch mit dem Märchen wird sparsam umgegangen. Allerdings ziehen sie sich durch den gesamten Abend durch. Es wechselt dann immer stärker hin zur kleinen Meerjungfrau, die ihren Meerjungfrauenschwanz loswerden muss, um den Prinzen vielleicht zu bekommen, den sie sich erträumt. Ich fand es angenehm zurückhaltend mit theatralen Mitteln aufgeputscht, aufgearbeitet. Es stehen tatsächlich die Performerinnen und Performer im Vordergrund. Und das Schöne ist ja, dass diese drei Ensemblemitglieder aus dem Deutschen Theater, Kana Suna, Regine Zimmermann und Helmut Mooshammer, da so zu Nachwuchs-Drag-Queens mehr oder weniger ausgebildet werden. Die bekommen auch im Verlaufe des Abends zumindest Regine Zimmermann und Helmut Mooshammer eigene Drag-Queen-Namen. Kana Suna hat bereits einen, weil er schon als Drag-Queen auftritt. Und diese Anverwandlung auch von Schauspielerinnen und Schauspielern, die damit erstmal gar nicht so viel zu tun haben, mitzuerleben, ist ein sehr, sehr schöner und auch amüsanter und berührender Aspekt dieser Aufführung.
Sie haben Regine Zimmermann eben schon erwähnt, sie ist die einzige Frau auf der Bühne. Wie viel Raum wird ihr denn gegeben und welche Verwandlung durchläuft sie?
Ja, sie will sich nicht festlegen. Sie sagt auch, sie weiß noch nicht, ob sie ein Mann werden will oder eine Frau bleiben will oder irgendwas dazwischen. Und am Ende sagt sie auch, ja, ihr seid alle so queer und schwul und trans und das ist alles so toll, aber ich bin eine Frau. Frau Mitte 40, die hat es auch nicht leicht. Das führt natürlich zu großem Gelächter und großem Applaus im Publikum. Sie ist aber wirklich auch so eine Grenzgängerin an diesem Abend und eine Unterstützerin. Sie stellt auch viele Fragen, sie führt so kleine Interviews, in denen sie zum Beispiel mit der Travestiekünstlerin Jérôme Castel spricht, die dann auf eine sehr berührende Weise erzählt, wie sie zusammengeschlagen wurde in Berlin, wie sie sich davon erholen musste, wie sie aber auch an Depressionen gelitten hat anschließend. Und da ist Regine Zimmermann so eine ganz vorsichtige und sensible Moderatorin. An einem anderen Moment singt sie mit einer unfassbaren Stimme das Lied der Seehexe Ursula aus dem Disney-Film Ariel, zu dem dann die Travestiekünstlerin Judy LaDivina nur die Lippen bewegt. Aber so phänomenal, dass allein diese Szene es wirklich schon lohnt, in diesen Abend hineinzugehen. Sowas muss man erstmal geboten bekommen.
Nun könnte man sagen, dass die Botschaft, dass man eben nicht als hässliches Entlein geboren wird, sondern dazu gemacht wird und den Ententeich vielleicht verlassen sollte, um sich eine eigene, bessere, passende Heimat zu finden, dass die doch einigermaßen simpel ist. Mhm. Sie hatten schon gesagt, die beiden Märchen werden verschränkt miteinander. Die kleine Meerjungfrau, das Märchen dominiert fast ein bisschen. Ja, kommt diese Botschaft rüber? Also steh zu dir selbst, zeig dich, feiere dich, leb dich.
Ich fand es so bemerkenswert, dass es eben an den Biografien dieser Künstlerinnen festgemacht wird, sodass man nicht das Gefühl hat, es geht um so eine banale Empowerment-Message, sondern da geht es um wirklich gelebtes Leben, um Künstlerinnen, die wirklich aus ihren Möglichkeiten, ihren biografischen, aber auch ihren Talentmöglichkeiten unglaublich viel gemacht haben. Das hat eine Selbstverständlichkeit, das wirkt nicht gezwungen, das wirkt auch nicht so, als sollten wir dazu erzogen werden, uns irgendwie anders zu verhalten oder aus uns noch mehr rauszuholen, was jetzt Verkleidungen oder glamouröse Auftritte anbelangt. Nicht zwangsläufig, sondern diese Leute, die da auf der Bühne stehen und sich selbst zeigen und ihre Möglichkeiten zeigen, die sind authentisch. Und das ist eine Liebeserklärung an diese Künstlerinnen und Künstler, auch an diese Form der Show. Und man muss sagen, eine tollere Dragshow wird man wahrscheinlich in naher Zukunft in Berlin nicht zu sehen kriegen, sage ich einfach mal so, weil eben noch dieser Mehrwert der Reflexion hinzukommt über das Leben dieser Menschen, dieser Künstler, Künstlerinnen. Und das ergibt einen sehr charmanten und berührenden und auch wirklich mitreißenden Abend, der gefeiert wurde, stürmisch gefeiert wurde vom Publikum am Schluss.
Ugly Duckling, hässliches Entlein, heißt das Stück, das heute in den Kammerspielen des Deutschen Theaters Berlin uraufgeführt wurde in der Regie von Bastian Kraft. Unser Kritiker war André Mumot. Vor 15 Jahren fand das erste Gallery Weekend in Berlin statt. Diese Kreuzung von Kunstmesse und Drei-Tage-Festival war ein neues Format und so erfolgreich, dass es seither weltweit zahlreiche Nachahmer gefunden hat. Der Kunstkritiker Carsten Probst hat sich schon vor der offiziellen Eröffnung am Freitag einen Überblick über die Ausstellung in den 45 teilnehmenden Galerien und zahlreichen Kunstinstitutionen verschafft. Jetzt ist er bei uns im Studio und wir wollen etwas erfahren über den Reiz der diesjährigen Ausgabe. Zuvor aber, Carsten Probst, doch noch kurz einen Blick zurück, denn 15 Jahre sind im heute so schnelllebigen Kunstbetrieb eine kleine Ewigkeit. Wie hat sich nach Ihrer Beobachtung die Berliner Kunstszene seit 2004 verändert?
Ja, grundlegend, muss man wirklich sagen. Also 2004, da glaubte die Stadt ja noch daran, dass sie mit Kunst eine große Außenwirkung erzielen kann. Sie wollte Investoren anziehen. Also erinnern wir uns nochmal, Standortfaktor Kunst, da ging es also damals bei diesem Stichwort von Klaus Wowereit, glaube ich, ein Jahr vorher, Berlin sei arm, aber sexy, darum wirklich diese kreativen, jungen Künstler und die Kreativindustrie nach Berlin zu holen, weil man sich davon wirklich versprach, dass die Stadt dann auch vielleicht ein wenig Aufschwung nehmen könnte. Damals konnte man sich die Mieten noch leisten. Es gab noch halbwegs zumindest eine Aussicht auf ein Atelier. Es gab noch eine richtige Kunstmesse, mehr oder weniger. Es gibt immer noch zwar die Berlin-Biennale. Es gab eine Planung für eine Kunsthalle. Ja, das alles sollte sozusagen eigentlich so die Attraktivität auch für Investoren erhöhen. Und davon kann heute überhaupt keine Rede mehr sein. Also es gibt natürlich heute zwar gefühlt 300 Galerien in der Stadt und 10.000 Künstler. Das heißt natürlich auch für junge Künstler gibt es ein gesteigertes Aufmerksamkeitsdefizit. Weil also das jetzt sozusagen noch verschärft ist, weil es eben schon so viele Künstler gibt. Aber für die Außendarstellung ist das alles eigentlich nicht mehr wichtig. Da setzt Berlin inzwischen auf ganz andere Standortfaktoren. Und ja, das Gallery Weekend setzt natürlich auch, muss man sagen, sehr hoch beim Niveau an. Also man ist keine offene Veranstaltung sozusagen. Also auch wenn man jetzt nicht mehr Hauptstadtrepräsentation spielen muss, ist es doch wirklich eine sehr hochkarätige Veranstaltung.
Viele der teilnehmenden Galerien warten ja wirklich mit großen Namen auf den abstrakten Maler Ernst Wilhelm Ney. Mhm. Kann man sehen, den Objektkünstler Franz Erhard Walter, die Zeichnerin Jorinde Vogt, den Landart-Künstler Richard Long oder das Schweizer Fotografenduo Fischli und Weiß. Wird das Gallery Weekend denn immer musealer oder kann man da noch echte Entdeckungen machen?
Also musealer wird es, finde ich. Wobei das kein Trend ist, der jetzt für Berlin selbst nur charakteristisch wäre. Das gibt es seit Jahren. So kuratierte Ausstellungen, die fast so museumsreif wirken, auch große Retrospektiven, die von Galerien gemacht werden. Das macht man vielfach, weil man sich bewusst ist, dass es eigentlich jetzt nicht nur um reine Verkaufsschauen mehr geht, sondern dass man eine hochwertige Show an einem interessanten Ort für ein größeres Publikum vielleicht auch präsentieren möchte und möglicherweise auch Netzwerke schaffen möchte zu den großen Institutionen. Also man möchte eigentlich das Gallery Weekend gerade auch so als eine Art Leistungsschau dieser Galerien präsentieren. Vollendet macht das beispielsweise Johann König in dieser aufgegebenen Kirche in Kreuzberg, St. Agnes, eine Kirche aus den 50er Jahren, die entweiht ist, aber in einen schönen großen Saal, Kirchensaal im Stil des Brutalismus hat. Und da werden regelmäßig große Schauen präsentiert an eben einem sehr aufregenden Ort, in diesem Fall von Matthias Weischer. Aber ich habe vor allem jetzt auf meiner Liste Ausstellungen eben, wie Sie sagten, also Entdeckungen kann man natürlich auch noch machen. Zum Beispiel solche Sachen eben wie den 1985 geborenen Veit Laurenz Kurz, der ist zu sehen bei Isabella Bartolozzi. Der hat so eine ganz eigene Welt aus Figuren kreiert, so fast wie eine hybrid anmutende Archäologie. Man fühlt sich so ein bisschen auch von den Farbgebungen dieser Objekte und Figuren an Pompeji erstmal erinnert, aber gleichzeitig ist es auch eine Überblendung, eine Vision für eine Zukunft, in der irgendwie so eine nur noch menschenähnliche Rasse überlebt hat, die sich dann von so einem Heiltrank ernährt, den sie mühsam gewinnt. Also es ist fast so eine eigene figürliche Erzählung geradezu, sehr strange und fast ein bisschen abgefahren. Und bei Blaine Southern gibt es eine große Ausstellung des Bildhauers und Installationskünstlers Bernard Venet zu sehen. Der ist zwar kein Unbekannter mehr, ist 1941 auch geboren, in Frankreich sehr bekannt, in Deutschland vielleicht doch noch eher einer zu entdecken, aber diese Show hat mich wirklich fasziniert, weil Venet auf gezeichnete flüchtige Linien geradezu in Skulpturen übersetzt und das mit einer Souveränität und Selbstverständlichkeit körperliche Objekte schafft, die nicht abstrakt sind, sondern die tatsächlich in diesem Raum auch unglaublich energiereich wirken mit unglaublich einfachen Mitteln. Also wirklich eine wunderbare Entdeckung. Daniel Knorr vielleicht noch zu erwähnen, den kennt man vielleicht noch von der Documenta, wo er den Rauch hat aufsteigen lassen über dem Zwerenturm in Kassel. Der ist mit Pfützenabdrücken aus Kunststoffen hier vertreten in der Galerie Meyer-Rieger, die einfach den Mauerverlauf in Berlin sozusagen nachziehen. Auch eine sehr originelle Idee.
Das Gallery Weekend lebt ja von den vielen verschiedenen, über die Stadt verteilten Orten. Einige Galerien haben da auch neue Räume für sich entdeckt. Welche stechen da heraus?
Also es ist jedes Mal das Schöne, dass man eben diese Stadt immer wieder neu erfährt. Die Galerie Konrad Fischer zum Beispiel hat vor einigen Monaten ihren Ort gewechselt und ist jetzt in einem Umspannwerk, das eigentlich in einem total sanierten Bereich von Berlin-Mitte angesiedelt ist. Also sozusagen die einzige alte Immobilie dort, noch zwischen den ganzen aufgehübschten, schicken Investorenwohnungen. Aber es ist riesig, es ist wirklich ein riesiger Ziegelbau. Sie gehen da hinein, sie haben noch richtig diese Fabrikatmosphäre. Für solche Bauten ist Berlin ja auch irgendwie immer noch so ein bisschen bekannt. Ist vielleicht ein Zitat, auch wenn man so will, noch von den 90er Jahren. Das ist wirklich sehr gelungen. Und dort gibt es eine schöne Ausstellung von, oder eine Installation sozusagen von Richard Long, dem Landart-Künstler, zu sehen. Neu hinzugekommen ist wieder mal auch eine Kunstsammlung, Fluentum, eine Sammlung, die jetzt neu eröffnet hat, ganz im Süden Berlins, wenn man sich also diesen Weg antun möchte, nach Zehlendorf in der Clay Allee, in einer ehemaligen Kommandatur der Amerikaner dort, der amerikanischen Besatzer, findet man dort eine Sammlung, die sich ausschließlich auf das Bewegtbild, auf Videos konzentriert, Videos und Filme, und die selber auch solche Videos fördert von mehr oder weniger bekannteren Künstlern. Das ist so ein bisschen, nicht ganz neu in Berlin, aber man hat so ein bisschen den Eindruck, da wird versucht, neu innovativ zu sammeln.
Für die Galerien ist es ja ein ziemlicher Kraftakt, die vielen Besucher aufzunehmen und zu steuern durch die Räume. Was macht eigentlich den ungebrochenen Reiz dieses Wochenendes aus?
Ja, ich musste dieses Wochenende gerade an die Art Cologne nochmal denken, die vor 2 Wochen stattgefunden hat und die sich verkleinert hat, mit der Begründung, man wolle eigentlich versuchen, Kunstmessen mehr als Netzwerke, nicht mehr nur als Verkaufsshows, sondern als Netzwerke zu kreieren. Und da musste ich daran denken, dass das Gallery Weekend das eigentlich schon immer praktiziert hat. Also eigentlich ist das Schöne am Gallery Weekend in dieser Mischung aus Orten und Kunst, dass sehr viele Leute einfach kommen, aus Neugier, aber um miteinander zu reden. Also dieser Netzwerkcharakter, den das Gallery Weekend hat, ist unschlagbar. Und ich glaube, das ist nach wie vor der Reiz. Die Leute kommen wegen der Leute.
Morgen beginnt in Berlin das Gallery Weekend. 45 Galerien und viele andere Kunstorte sind bis Sonntagabend geöffnet. Dankeschön, Carsten Probst, für den Besuch im Studio.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Die Hamburger Kunsthalle bekommt einen neuen Leiter. Am 1. August wird Alexander Klar den Posten übernehmen. Er ist derzeit Direktor des Museums Wiesbaden. Der Hamburger Kultursenator Carsten Broster lobte ihn als einen der spannendsten und vielseitigsten Museumsmacher Deutschlands. Der 50-jährige Alexander Klar folgt auf Christoph Martin Vogt her, der überraschend zur Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg gewechselt war. Die Hamburger Kunsthalle beherbergt eine der wichtigsten öffentlichen Kunstsammlungen Deutschlands. Mit dem Theaterpreis des Bundes werden in diesem Jahr 11 Bühnen aus dem gesamten Bundesgebiet geehrt. Die Gewinner beeindruckten durch außergewöhnliche Produktion, ihr künstlerisches Gesamtprogramm oder durch strukturelle Zukunftsentscheidungen, die bundesweit Aufmerksamkeit und Wertschätzung verdienten, heißt es in einer Erklärung von Kulturstaatsministerin Monika Grütters. Zu den 11 Preisträgern zählen unter anderem das Piccolo-Theater Cottbus, das Puppentheater Magdeburg und der Ringlokschuppen Ruhr in Mülheim. Jede Auszeichnung ist mit einem Preisgeld von 75.000 Euro verbunden. Die Preisverleihung findet am 27. Mai im thüringischen Gera statt. 6 ehemalige Mitarbeiter der türkischen Zeitung Cumhuriyet müssen nach einem gescheiterten Berufungsverfahren ins Gefängnis. Insgesamt waren im April vergangenen Jahres 14 Mitarbeiter der regierungskritischen Zeitung wegen Unterstützung von Terrororganisationen zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt worden. Das Berufungsverfahren von 8 Angeklagten war schon im Februar gescheitert. Als Beweis in dem international beobachteten Prozess dienten vor allem Artikel aus der Cumhuriyet. Die Verurteilten bewerteten das Verfahren als politisch motiviert. Es war ein aufregender Tag für alle James-Bond-Fans, denn heute wurden Details aus dem neuen, dem 25. Film bekannt gegeben, der derzeit in der Öffentlichkeit noch den spröden Arbeitstitel Bond 25 trägt. Thomas Spickhofen.
Das Bond-Team von Spectre ist auch das Team von Bond 25, unter anderem mit Ralph Fiennes als M, Ben Whishaw als Q, Naomi Harris als Miss Moneypenny und natürlich Daniel Craig als James Bond. Christoph Waltz, der zuletzt als Blofeld wieder aufgetaucht war, gehört nicht zum Ensemble, dafür aber Rami Malek, der gerade einen Oscar bekommen hat für seine Darstellung des Freddie Mercury in Bohemian Rhapsody. Drehorte sind Jamaika, Norwegen, Italien und natürlich London.
Was außerdem schon bekannt ist, Daniel Craig wird nach 14 Jahren und 5 Filmen zum letzten Mal 007 spielen. Der neue Bond-Film wird im April 2020 in die Kinos kommen.
Das waren die Kulturnachrichten von Nora Hofbauer. Im Sommer 2015, als Flüchtlingstrecks in Deutschland ankamen, überraschte die Hilfsbereitschaft der einheimischen Bevölkerung viele Politiker. Viele neue Flüchtlingsinitiativen und Hilfsangebote entstanden. Menschen aus allen gesellschaftlichen Gruppen halfen mit in Kleiderkammern, bei Deutschkursen oder Behördengängen oder brachten den Geflüchteten das Fahrradfahren bei. Praktische Hilfe bot auch das Hamburger Kunstkollektiv Geheimagentur. Vor zwei Jahren beim Theater der Welt Festival präsentierten die Geheimagenten zusammen mit Migranten ihr Projekt African Terminal. Heute steht das Projekt vor dem Aus. Über das Hamburger Projekt und die Gründe des Scheiterns berichtet unser Landeskorrespondent Axel Schröder.
Vom Park Fiction auf St. Pauli aus fällt der Blick auf die Landungsbrücken, auf die Docks der Blohm- und Vosswerft und die Hafenkräne auf der Südseite der Elbe. Der Park ist Treffpunkt für die Menschen im Viertel, ein Stück Freiraum mit grünen Hügeln und Stahlpalmen in der Mitte. Gleich daneben, auf dem Gelände der St. Pauli-Kirche, kamen 2015 Geflüchtete unter, fanden einen Platz zum Durchatmen. Im Park entstand die Idee zum African Terminal, erklärt Sibylle Peters, eine der Mitinitiatorinnen des Projekts.
Das ist im Grunde auf St. Pauli aus informellem Zusammensein dort entstanden. Und so haben wir uns dort auch immer getroffen.
Hamburger Kunstschaffende, Wissenschaftlerinnen und zwei Dutzend Menschen aus Gambia, Nigeria und Ghana fassten hier den Entschluss, das Projekt African Terminal zusammen auf die Beine zu stellen, um miteinander und voneinander zu lernen.
Gemeinsam haben wir uns eingearbeitet eigentlich in hafenlogistische Zusammenhänge. Wir haben nämlich gelernt, wie man Gebrauchtwaren verschifft nach Westafrika. Also ganz hands-on, auch als Business School, wie macht man das eigentlich und wie könnten wir alternative Supply Chains zwischen Westafrika und Hamburg aufbauen. Das war so unsere Tätigkeit.
Die deutschen Mitglieder des African Terminals kümmerten sich um den Papierkram mit deutschen Behörden. Die andere Seite wusste dafür gut Bescheid über die Lieferkette nach dem Anlanden von Waren in afrikanischen Häfen.
Und wir haben das getan an Orten, die eine koloniale Geschichte haben in Hamburg, also am Bakenhöft, am Afrika-Terminal und auch im Museum für Kunst und Gewerbe und sozusagen eben auch über die kolonialen Vergangenheiten dieser Orte jeweils vor Ort aufgeklärt.
Denn immerhin gingen hier 1904 15.000 deutsche Soldaten an Bord ihrer Schiffe, brachen auf zum ersten Völkermord des noch jungen Jahrhunderts, töteten zwischen 40.000 und 70.000 Herero und Nama. Vor zwei Jahren war der African Terminal Teil des Theater der Welt Festivals und im Museum für Kunst und Gewerbe kuratierte Robert Martin Bürgel eine Aktion der Gruppe, bei der Gespendete für Afrika bestimmte Gegenstände gesammelt wurden. Bürgel war 2007 künstlerischer Leiter der Documenta und ist heute Direktor des Johann Jakobs Museums in Zürich.
Es wurden Dinge gesammelt, aber da ging es nicht so sehr um diese Dinge als solche. Ich meine auch, die waren von ökonomischem Wert. Die sollten ja auch nach Afrika verschifft werden, beziehungsweise wurden sie das auch. Aber das Interessanteste war eigentlich, die Praxis des Handels ins Museum zu holen. Und üblicherweise ist es halt so, das, was man im Museum sieht, das ist ein Resultat von Handel, aber da war es der Handel in Action und das war wichtig.
Denn sehr oft findet der Handel mit Afrika unsichtbar statt, in abgelegenen Industriegebieten, ohne Publikum, manchmal auch clandestin, unter Umgehung von Ausfuhrbestimmungen. Dass der African Terminal nun seine Arbeit einstellt, habe die Hamburger Innenbehörde mit ihrem Kampf gegen Kleindealer auf St. Pauli zu verantworten. So formuliert es Sibylle Peters in einem offenen Brief an Hamburgs Innensenator Andi Grote.
Gezielt afrikanische Migranten werden da gestoppt und dann durchsucht und mit auf die Wache genommen. Und ganz grundlos, auch wenn gar nichts vorliegt, verbringt man dann die Nacht im Keller der Davidwache, muss sich komplett nackt ausziehen, wird Leibes visitiert. Also das passiert schon, wenn man sich komplett nach deutschem Recht korrekt verhält.
Seit drei Jahren gibt es auf Anordnung des Innensenators die sogenannte Taskforce Drogen. Auf St. Pauli und im Schanzenviertel werden täglich Menschen mit dunkler Hautfarbe kontrolliert. Innerhalb von zwei Jahren gab es 65.000 Personenkontrollen, 30.000 Platzverweise oder Aufenthaltsverbote wurden ausgesprochen. Den offenen Brief von Sibylle Peters will die Behörde nicht kommentieren. Sprecher Frank Reschreiter teilt aber mit, Es gehe bei den Personenkontrollen um die Bekämpfung der Drogendealerei, vor allem mit Marihuana. Dass in dem offenen Brief der Innensenator selbst für das Scheitern des African Terminals Projekt verantwortlich gemacht wird, sei absurd, so der Behördensprecher. Sibylle Peters räumt ein, das Aus für den African Terminal ist vielleicht nur ein Nebeneffekt der Hamburger Linie gegen Kleindealer. Einen Umzug in andere Stadtteile lehnt sie ab.
Gerade auch für die afrikanischen Migranten ist St. Pauli ein ganz wichtiger Ort, weil sie dort einfach, seit sie in Hamburg angekommen, seit sie überhaupt in Deutschland angekommen sind, ein Willkommen empfunden haben.
Und außerdem seien die, so Sibylle Peters, rassistischen Personenkontrollen insgesamt abzulehnen. Eine Lösung für den African Terminal ist nicht in Sicht.
Axel Schröder berichtet über das Aus vor dem in Hamburg gegründeten Kulturprojekt African Terminal und die Enttäuschung der Gründer und Gründerinnen. Am 4. Juni jährt sich die gewaltsame Niederschlagung der chinesischen Demokratiebewegung in Peking zum 40. Mal. In China verhindert die Staats- und Parteiführung nach wie vor jegliche Erinnerung oder Berichterstattung. Das autonom regierte Hongkong ist der einzige Ort, an dem an die Toten von 1989 erinnert werden darf, wenn auch eingeschränkt. Nach jahrelanger Schließung macht dort morgen das 4. Juni-Museum wieder auf. Stefan Wurzel hat sich vor der bewusst auf den 26. April terminierten Eröffnung mit einem der Macher getroffen.
Mit einem klassischen Museum hat das 4. Juni-Museum in Hongkong nicht viel zu tun. Die neue Ausstellung befindet sich im 10. Stock eines unscheinbaren Geschäftsgebäudes im belebten Stadtteil Mongkok. In einem kleinen, etwas klapprigen Aufzug geht es nach oben.
10th floor.
Noch ist der rund 110 Quadratmeter große Ausstellungsraum abgeschlossen, denn bis unmittelbar vor der Neueröffnung wurde und wird renoviert, geplant und neu eingerichtet. Einer der Organisatoren der Ausstellung ist Richard Tsui.
Was wir hier zeigen wollen, sind verschiedene Schautafeln, die erklären, was am 4. Juni 1989 und in den Wochen davor in Peking passiert ist.
Unter anderem sollen Fahnen, Spruchbänder und persönliche Gegenstände der Demonstranten von damals gezeigt werden.
Verglichen mit der vorherigen Ausstellung wollen wir weniger Texte zeigen, stattdessen mehr Fotos und Gegenstände von damals.
Dass die Neueröffnung des Museums auf den 26. April fällt, ist kein Zufall. Denn der Tag gilt als einschneidendes Datum für Chinas gescheiterte Demokratiebewegung. Denn am 26. April 1989 veröffentlichte die staatliche Zeitung Renmin Ribao einen bestimmten Leitartikel. Dieser war für den weiteren Verlauf der Demokratieproteste entscheidend, wie der Hongkonger Politologe Joseph Cheng erklärt.
The April 26th editorial of the People's Daily condemned.
In diesem Leitartikel vom 26. April verurteilte Chinas Staats- und Parteiführung die Studentenproteste als antirevolutionär. Damit wurden die Proteste als unrechtmäßig gebrandmarkt. Dadurch wurde eine gewaltsame Niederschlagung wahrscheinlich. Und jeglicher Dialog zwischen den demonstrierenden Studenten und der Staatsmacht wurde unwahrscheinlicher.
Initiating any dialogue between the protesters, between the student movement and the authorities became very, very difficult.
Lange war unklar, ob und wo das 4. Juni-Museum im Gedenkjahr 2019 überhaupt neu eröffnet werden kann. Denn erst im Dezember haben Richard Tsui und seine Mitstreiter die neuen Räumlichkeiten gekauft.
In den vergangenen Jahren waren wir mit einigen Schwierigkeiten konfrontiert. Das waren subtile und indirekte Schwierigkeiten.
Seit 2016 war das 4. Juni-Museum quasi obdachlos. Damals wurde die Gedenkausstellung von der Gebäudeverwaltung vor die Tür gesetzt. Der Vorwurf des alten, damaligen Hausbesitzers:
Unsere Besucher haben angeblich die anderen Nutzer innerhalb des Gebäudes gestört.
Richard Tsui und seine Mitstreiter halten das für einen vorgeschobenen Grund. Sie vermuten politischen Druck aus Peking. Und tatsächlich, Chinas Staats- und Parteiführung setzt alles daran, jegliche Erinnerung an den 4. Juni und erst recht jede Art der Aufarbeitung zu verhindern. In Festlandchina gelingt ihr das auch fast vollständig. Zunehmend aber wird auch das Gedenken im autonom regierten Hongkong schwierig, obwohl dort eigentlich nach wie vor Meinungsfreiheit herrscht.
Quite likely there will be someone behind, probably
with the contact with the Chinese government. So that create a lot of trouble.
Es ist sehr wahrscheinlich, dass die frühere Hausverwaltung Kontakte zur chinesischen Regierung hatte. Das hat uns eine Menge Scherereien gebracht. Also haben wir die alten Räume verkauft und 2 Jahre gebraucht, um etwas Neues zu finden.
Seit der Niederschlagung der Demokratiebewegung in Peking sind nun fast 30 Jahre vergangen. Hunderte Menschen kamen damals ums Leben. Manche Quellen sprechen von mehr als 1000 Toten. Das Wissen darüber schwinde, warnt Richard Tsui, vor allem in Festlandchina. Trotzdem oder gerade deswegen sei am alten Standort des 4. Juni-Museums etwa jeder zweite Besucher aus Festlandchina gewesen.
Junge Menschen in Festlandchina sind durchaus pragmatisch. Einerseits wissen sie, dass es vermutlich sehr unrealistisch ist, dass die Einparteienherrschaft in China bald endet. Aber dennoch bewundern sie unsere Gedenkarbeit hier.
Die Ausstellung am neuen Standort soll vor allem junge Besucher ansprechen, sagt Organisator Richard Tsui. Und ihm ist wichtig, der Blick soll dabei nicht nur auf das Tiananmen-Massaker in Peking gerichtet werden.
Neben den Fakten zum Juni 1989 thematisieren wir Demokratiebewegungen allgemein. Die in Festlandchina, die in Hongkong und anderswo. Wir spannen zum Beispiel den Bogen zu den Regenschirmprotesten für mehr Demokratie im Jahr 2014 hier in Hongkong. Es geht also generell um den Kampf für Gerechtigkeit und Demokratie.
Und dieser Kampf wird mehr denn je auch in Hongkong geführt. Das hat das Museumsteam um Richard Tsui vor nicht einmal 3 Wochen ganz konkret erfahren. Unbekannte drangen Anfang April in den noch unfertigen Museumsraum ein und beschädigten den Sicherungskasten und weitere Teile des Stromnetzes. Vermutlich wollten die Täter die Neueröffnung des Museums sabotieren oder verzögern. Gelungen ist ihnen das nicht.
Das Team des 4. Juni-Museums lässt sich nicht einschüchtern. Steffen Wurzel hat mit Richard Tsui über die Schwierigkeiten und das Beharrungsvermögen der Macher des einzigartigen Museums gesprochen. Am 26. April wird es in Hongkong an neuer Stelle wieder eröffnet. Was am 26. April in den Feuilletons zu finden ist, hören Sie jetzt von Burkhard Müller-Ulrich.
Was, außer noch mehr Radio hören, machen wir bloß, wenn der amerikanische Film- und Fernsehserien-Nachschub ins Stocken geraten sollte? Das erscheint nach der Lektüre eines Artikels in der Süddeutschen Zeitung nämlich durchaus möglich, weil sich die Gewerkschaft der Drehbuchautoren, die Writers Guild of America, gerade eine Schlacht mit den 4 großen Künstleragenturen liefert. Es geht dabei um die sogenannten Packaging Deals, die darin bestehen, dass eine Agentur nicht bloß einen Künstler gegenüber einem Produzenten vertritt, sondern dass die Agentur bei einer Serie oder einem Kinofilm mehrere Teile oder gleich das komplette kreative Personal eines Projekts für einen Sender oder ein Studio besetzen und die Verträge verhandeln. Solche Pakete führen natürlich zu absurden Interessenkonflikten, weil die Agenturen zum Beispiel einen Autor vertreten, der ein Drehbuch geschrieben hat, aber gleichzeitig auch den Regisseur, der es kaufen will. Diese für die Agenturen recht lukrative Praxis ist jetzt also zum Ziel einer Protestkampagne geworden. Und angeblich haben schon die Hälfte der 15.000 Mitglieder der Writers Guild ihre Agenturverträge gekündigt. Die Produktionsmaschine Hollywood droht also wirklich ins Stocken zu geraten, aber einen Umstand, den der SZ-Korrespondent mit keinem Wort erwähnt, sollte man dabei vielleicht auch bedenken. Von irgendwas müssen die vielen wütenden Künstler und Künstlerinnen ja leben, und in den meisten Fällen sind es die Agenten und Agentinnen, denen sie ihr Einkommen verdanken. Die gendermäßige Korrektheit ist hier bewusst gewählt, denn das Presseschauer möchte nicht riskieren, von solchen Vandalen heimgesucht zu werden, wie das im schottischen Seefahrtsmuseum südwestlich von Glasgow nun schon zum 2. Mal in diesem Jahr passiert ist. Dort haben die Täter alle weiblichen Pronomina in Bezug auf Schiffe von den Ausstellungstafeln gekratzt, weil sie es eine Zumutung finden, dass Schiffe im Englischen, wie auch bei uns, als weiblich betrachtet werden. Im Englischen ist es noch auffälliger, weil dort bei Sachen eigentlich nie ein Maskulinum oder Femininum mitschwingt. Die weibliche Kennzeichnung von Schiffen gehört zu den Rätseln, um die sich eine Fülle von Theorien ranken, heißt es dazu in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Niemand weiß, ob die Verwendung von She, der Vorstellung eines Schiffes als gebärmutterähnlichem Gefäß oder Schutzmantel gegen die Tücken des Meeres zu tun hat, ob Seemänner mit der Benennung ihrer Schiffe nach göttlichen oder sterblichen Frauen den weiblichen Geist beschwören wollten, auf den sie in den langen Monaten auf See verzichten mussten, oder ob sie dachten, ihre Schiffe glichen dem weiblichen Geschlecht, weil sie ähnlich unberechenbar, schwer zu steuern, mühsam und teuer im Unterhalt seien, sowie der Bemalung bedürfen, um sie gegen Patina und Rost zu schützen. Hoffen wir, dass die Autorin dieser launigen Zeilen nicht gleich dem nächsten Shitstorm ausgesetzt ist. Jedenfalls hat die Leitung des schottischen Seefahrtsmuseums die Segel gestrichen und beschlossen, bei Schiffen künftig nur noch das Neutrum zu verwenden. Die FAZ fürchtet nun, dass es nicht mehr lange dauern werde, bis, Zitat, Steckverbindungen nicht mehr als männlich und weiblich bezeichnet werden dürfen, bis Schraubenmütter umbenannt und schließlich auch bei den Menschen nicht mehr zwischen männlich und weiblich unterschieden werden darf. Pardon, FAZ. Der Plural von Schraubenmutter lautet Muttern. Aus Frankfurt berichtet nicht die FAZ, sondern die Welt von einer aktuellen Kampagne gegen die Direktorin des Universitären Forschungszentrums Globaler Islam, Professor Susanne Schröter. Die Wissenschaftlerin hatte für Mai zu einer Konferenz über das islamische Kopftuch, Untertitel Symbol der Würde oder der Unterdrückung, eingeladen. Und zwar schön paritätisch. Necla Kelek und Alice Schwarzer auf der einen, Kola Mariam Hübsch und Dina El Omari auf der anderen Seite. Jetzt fordert der akademische Nachwuchs unter dem Hashtag Schröter raus ein Berufsverbot für die Veranstalterin, weil sie, so ist das heute mit der Diskussionskultur, angeblichen Rechtspopulisten Vorschub leiste.
Burkhard Müller-Ulrich hat für Fazit die Kulturseiten vom Freitag gelesen. Ich bin Sigrid Brinkmann und wünsche eine gute Nacht.